Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host, und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success-Stories und die größten Business-Fuck-Ups, du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge.
Willkommen zurück im Podcast. Alan, schön, dass du da bist.
Glück auf, Felix. Ich freue mich ebenfalls.
Also die vielleicht jetzt nicht tiefgründigste, tiefgreifendste Frage, aber die mich mit auch am meisten beschäftigt ist: Wie wird man LinkedIn Top Voice, Alan?
Ja, eine wunderbare Frage zum Einstieg. Es muss ja auch nicht immer tiefgreifend sein und das darf sich auch auf dem Weg ergeben. Und ich bin natürlich vorbereitet auf diese Frage und habe lange überlegt, wie viel gebe ich preis, was dürfen die Leute wissen, was kann ich auch rausgeben. Aber ich mache mich jetzt mal völlig transparent frei und gebe es zu. Man muss einfach nur Vitamin B in die höchsten Führungsetagen haben und genug Schmiergeldkapital und dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Habe ich mir fast gedacht. Also alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Ne? Irgendjemand muss man immer schmieren, damit man irgendwie nach oben kommt.
So ist es. Und in meinem Falle habe ich mit Content geschmiert. Das heißt, ich war ebenso überrascht wie womöglich andere, die sich fragen, wie kriegt man diese Auszeichnung? LinkedIn ist auf mich zugekommen. Es gibt eine gewisse Einsehbarkeit in die Reglementarien. Sie sagen, sie schauen natürlich, was irgendwie so gut performt hat, was mit bestimmten Hashtags versehen war, was Engagement hat. Und dann kommt dazu noch eine redaktionelle Auswahl. Und ich bin dann einfach benachrichtigt worden, hey, du bist nominiert. Und ich habe gesagt, in Ordnung, nehme ich mit.
Der Bereich, in dem du nominiert wirst, also oder bist oder warst oder wie auch immer man das jetzt nennen soll.
Das hält sich.
Hält sich, sehr, sehr gut. Ist Achtsamkeit, habe ich mal nachgeforscht. Wie kommst du in diese Nische rein? Also was ist das Thema, das dich so beschäftigt, dass du so viel Content dazu produzierst, dass LinkedIn darauf aufmerksam wird, dass du im Bereich Wachsamkeit jemand bist, der da was zu erzählen hat?
Mhm. Jetzt hast du dich freudsch versprochen und hast Wachsamkeit gesagt, aber das finde ich
natürlich Achtsamkeit.
Aber nee, es ist genauso schön wie Achtsamkeit. Man muss auch wachsam sein, was im eigenen Bewusstsein passiert. Und das ist tatsächlich auch schon der Kern der Geschichte, dass ich tatsächlich einfach immer hochspannend fand, dass wir alle mit einer Psyche ausgerüstet sind, alle mit einem Bewusstsein ausgerüstet sind, aber so sehr damit beschäftigt sind, nach außen zu gucken und diese Welt wahrzunehmen und da durchzuwandeln, dass wir völlig vergessen, in uns zu schauen und in diese Tiefe, die dort vorfindbar ist, hineinzugucken und das aber auch systematisch, denn man kann Systematiken entdecken und man kann Muster entdecken und die sind sehr förderlich fürs eigene Wohlbefinden, mental und dann eben auch die weitere Lebensgestaltung. Das hat mich wirklich fasziniert, tut es weiterhin. Und Achtsamkeit ist so ein bisschen der Weg dorthin, diesen Blick in sich selbst zu kultivieren. Das heißt, das Thema mentale Gesundheit, Bewusstseinsarbeit, Achtsamkeit, das ist natürlich sehr groß und nicht nur auf einzelne Dinge fokussiert. Aber ich denke, so kann man es in Kürze zusammenfassen.
Ja, du hast ja gerade gesagt, mentale Gesundheit, wenn man das jetzt mal in das Englische übersetzt, Mental Health, ne? Es ist ja so gefühlt auf jeden Fall ein Begriff, der sich die letzten, ja, ich würde jetzt sagen so 1, 2, 3 Jahre vielleicht extrem auch in der breiten Masse gefestigt hat. Also meine Wahrnehmung zumindest, aber correct me if I'm wrong, ist so, dass das vorher noch nicht so wirklich ein Thema war und sich erst vor kurzem so richtig entwickelt hat. Kannst du das bestätigen?
Es ist ein Jein. Also es ist sicherlich in den letzten Jahren größer geworden, nicht zuletzt, seitdem ich natürlich dazu auf LinkedIn Content veröffentliche. Aber es ist genauso oft, wie es thematisiert wird, doch auch immer noch ein Tabu. Also ich höre tatsächlich genauso oft, um Gottes Willen, wenn ich damit in meinem Unternehmen ankomme, dann halten die mich für verweichlicht und auch noch verrückt. Also das ist tatsächlich vielleicht so ein Bubble-Phänomen und das aufgeweckte Internet ist da hinterher, was ich großartig finde. Aber es gibt auch noch super viele blinde Flecken tatsächlich. Leider.
Ich wollte gerade sagen, ne, weil das ist ja nicht nur ein Modethema, sondern es ist einfach ein verdammt wichtiges Thema und es ist eines der Themen, egal ob das jetzt Sport ist oder Ernährung ist, es betrifft einfach jeden Menschen.
Absolut. Also das ist ja das Verrückte, wie ich gesagt habe eingangs, wir haben alle eine Psyche, wir haben alle ein Bewusstsein und unser Erleben und Leben ist eine Aneinanderkettung aus verschiedenen Bewusstseinszuständen, die sich relativ häufig wechseln. Und jeder sollte daran interessiert sein, seine mentale Gesundheit anzugehen, denn das sorgt schließlich dafür, dass wir mehr positive Bewusstseinszustände haben und kultivieren. Insofern, ich bin da völlig bei dir und hoffe, es wird sich durchsetzen, dass Menschen irgendwann verstehen, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres im Leben.
Ja, wenn man jetzt mal so rausgeht auf die Straße und dann 10 Leute fragt, was verbindest du mit dem Thema mentale Gesundheit? Wahrscheinlich so mehr als die Hälfte sagt ja Räucherstäbchen und irgendwie diese Richtung. Auf deiner Seite steht ja, ne, du machst das eben ohne Räucherstäbchen. Was ist denn deine Herangehensweise an dieses Thema?
Mhm. Ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich da auch gegen das Stigma anarbeiten möchte, dass mentale Gesundheit entweder den Esos überlassen wird, die in wallenden Haremshosen und ausgelatschten Ledersandalen irgendwo rumflanieren oder so ein bisschen über dem Boden schweben, oder aber so in diesen klinischen, psychiatrischen Krankheitsbezug gesteckt wird. Mein Ansatz ist wirklich erfreulich, modern einfach das zu nehmen, was da ist an Wissen, da bin ich auch Mann der Wissenschaft, und zu gucken, wo treffen sich denn moderne Neurowissenschaften, bildgebende Verfahren, moderne Psychologie und auch uralte existenzielle Philosophie, teilweise auch Spiritualität, bitte nicht mit Esoterik verwechseln, Spiritualität meine ich absolut nicht im übersinnlichen Sinne, aber ich möchte jetzt nicht ausschweifen. Mir geht es immer darum, die Vernunft mit ins Boot zu holen und dann einfach zu schauen, was wissen wir denn? Was können wir denn wissen? Und Räucherstäbchen ist oft eher so, was ich glaube zu wissen, was ich fühle zu wissen, was sich irgendwie richtig anhört. Und dann kommt oft ganz, ganz viel Firlefanz obendrauf, der unnötig ist. Deswegen ohne Räucherstäbchen.
Also ich habe so die Erfahrung gemacht, ich bin ja neben meinem Beruf als Podcaster auch Fitnesstrainer und betreue ganz, ganz viele Menschen. Und jede Woche kommen neue Leute zu mir ins Fitnessstudio. Und die meisten Menschen, die anfangen mit Sport, fangen damit an, weil sie feststellen, dass sie irgendein Problem haben. Also entweder ich gehe die Treppe hoch und bin außer Puste oder mein Rücken tut weh oder Mist, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen angesetzt und möchte abnehmen. Also unterm Strich sind das Menschen, die feststellen, dass sie ein Problem damit haben.
Mhm.
Ist das im Bereich Mental Health auch so, dass die Leute erst dann anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn irgendwo der Schuh drückt?
Mhm. Ja, das ist schon auch meistens so. Also es ist ja auch ein guter Anteil Bewusstseinsarbeit, was ich tue. Das heißt, da geht es gar nicht nur darum, einen negativen Zustand zu beheben, sondern die Frage ist dann auch, die sich gestellt wird von den Klienten, eher existenzieller Natur. Also diese Klassiker, wer bin ich eigentlich, warum bin ich, warum gibt es etwas, warum gibt es nicht nichts? Und diese Fragen kann man sich ja auch stellen, ohne einen Leidensdruck zu haben. Und dann gehe ich damit auch gerne rein thematisch. Aber oftmals ist es so, wie du sagst, sehr, sehr analog zu den körperlichen Wehwehchen, ne? Dass man merkt, man ist von Angst geplagt. Man kann sich nicht selbst annehmen, man liebt sich in dem Sinne irgendwie nicht selbst, man vertraut sich nicht selbst, man kann nicht abschalten, man ist gestresst, man weiß nicht, wo man in diesem Leben hin soll, etc. Perge. Also das ist sehr parallel zu dem, was du da wahrnimmst in deiner Arbeit.
Was glaubst du, wie kann man es schaffen, ein gesundes Bewusstsein für die eigene mentale Gesundheit zu schaffen. Also genauso wie man es vielleicht auch schafft, ein gesundes Körperbewusstsein zu schaffen. Ich sag mal, beim Körper ist es ja ein bisschen einfacher, ne? Man guckt in den Spiegel und man stellt fest, okay, mein Körperfettanteil ist in einem Bereich, wo ich sage, okay, hier fühle ich mich wohl. Dementsprechend, ne, ist das vielleicht okay, damit kann ich leben. Oder ich weiß, ich esse gutes Essen, Bio und Demeter und schieß mich tot. Also dementsprechend kann ich da auch einen Haken dran machen. Bei der mentalen Gesundheit ist es ja nicht so einfach, dass man irgendwelche Checkboxes abhakt, oder?
Mhm. Ja und nein. Also ich weiß ja auch um deine Fitnesskarriere, deswegen finde ich das immer super spannend, das einfach als auch Metapher heranzuziehen, den Körper und den Geist, die sind ja letzten Endes auch untrennbar. Und ich erinnere mich noch, dass ich auch damals mit Sport anfing und dann so teilweise mich oder meine Menschen um mich herum fragte, wofür ist denn diese Übung gut? Und das, finde ich, ist einfach so ein ganz ulkiges Beispiel, weil wenn man dann am Latzug zieht, sollte man ja eigentlich merken, dass das den Latissimus unter anderem beansprucht. Aber man hat einfach nicht diese Verbindung in sich selbst hinein. Und das ist jetzt auch der Weg zur Antwort. So ist es auch mit der Psyche. Was du genannt hast, sind ja auch viele äußere Marker. Das heißt, ich gucke in den Spiegel, schaue, ob mir das gefällt. Es gibt ja aber auch die innere Seite. Fühle ich mich denn gut? Ich kann ja auch sehr, sehr gut aussehen und trotzdem ein stoffzerfressener Pro-Bodybuilder sein, der eigentlich seinen Ellbogen gar nicht mehr durchstrecken kann, ohne Opiate. Ja, aber ich sehe von außen halt fabelhaft aus und bin braun eingerieben. Und so ist es auch bei der mentalen Gesundheit. Man kann natürlich sagen, hey, ich stehe doch gut da, ich habe das wunderbare Leben, ich mache tolle Sachen und ich verdiene auch viel Geld. Aber wenn man es von innen heraus eben nicht spürt, weil man merkt, okay, diese Marker sind eigentlich nicht meine eigenen und ich gehe damit nicht in innere Resonanz, dann ist es genauso wenig wert, wie wenn man den Körper nur von außen schön findet, quasi. Und das würde ich dann damit zurückgeben. Man muss diesen Blick in sich selbst kultivieren und das dauert so lange wie Muskeln aufbauen. Das braucht Zeit. Es ist aber der Weg, um herauszufinden, taugt mir das gerade wirklich, was ich mache oder nicht? Wenn ich nicht in mich selbst gucken kann, kann ich das nicht herausfinden.
Ja, ich fand jetzt hier zweierlei Dinge super spannend. Also erstens mal diese Analogie, ne, mit dem Latzug und dem Muskel. Also das habe ich jede Woche bei uns. Ja, also wirklich Menschen, die dann irgendeine Übung machen und ich sage, hör mal zu, das sollte sich da und da bemerkbar machen. Merkst du das? Spürst du die Muskeln? Mhm. Nö, eigentlich nicht. Also, ne, oder ich sage zum Beispiel, hier, guck mal, bei dieser Übung, da sollte dein Arsch anfangen, ne, sich bemerkbar zu machen. Ah, nee, ich merke das im unteren Rücken. Und dann denke ich mir so, okay, ne, also Mind-Muscle Connection ist nicht so vorhanden. Ich mache dir das zwar vor, aber du bist halt nicht in der Lage, das nachzumachen. Ne? Und ich sag mal, für jemanden wie mich, das ist halt immer sehr, sehr schwierig, weil mein Körper funktioniert genau so. Ich sag, mach das und der Körper macht das. Ne? Oder nutze diesen Muskel und der nutzt diesen Muskel. Aber das darf man ja auch nicht als gegeben hinnehmen. Ne? Und umso wichtiger finde ich es auch, gerade wenn man jetzt in so einer Position ist wie du oder ich, wo man anderen Menschen was beibringt, dass man sich nochmal in dieses Level begibt, wo man wirklich komplett ein weißes Blatt Papier ist und keine Ahnung hat, wie was miteinander verknüpft ist, weil dann kann man erst auf die Bedürfnisse eingehen.
Mhm. Ja, wunderbar. Unterstreiche ich bedingungslos. Und finde ich cool, dass du diese Perspektive einnehmen kannst. Hilft deinen Klienten sicherlich.
Dem einen mehr, dem anderen weniger.
Mhm. Ja, da kommen natürlich noch viele Faktoren hinzu. Okay, du sagtest zweierlei. Was war denn der zweite Punkt? Zu dem möchte ich gar nichts anfügen. Den hast du wunderbar illustriert.
Der zweite Punkt war in der Tat dieses Thema äußere Wahrnehmung. Also ich meine, du hast ein Extrembeispiel gemacht mit so einem Bodybuilder, ne? Ob das dann am Ende wirklich schön ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. Meistens ist es ja schon so, dass Bodybuilder sich auch äußerlich extrem gut fühlen, ne? Aber es gibt ja dann durchaus Menschen, die durch ihr Aussehen irgendwelche Dinge kompensieren, die im Inneren vielleicht nicht so funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren sollten, ne? Man hat ja auch dann teilweise so Themen wie Essstörungen, ne, wo man extrem wenig isst, weil man das Gefühl hat, man ist irgendwie dick und man will das irgendwie darüber kompensieren, was ja auch wiederum vielleicht in der Psyche verankert ist und was sich dann eben im Körperlichen bemerkbar macht. Was glaubst du, du hast ja diesen inneren Antrieb auch genannt, ne, diese eigenen Punkte, die man selbst hat, die man sich vielleicht nicht von anderen Leuten abguckt und dementsprechend eben nicht zufrieden ist, wenn man eben diese Punkte lebt. Also ne, zum Beispiel Muskeln ist so ein Thema. Ne? Ich baue Muskeln auf, aber eigentlich ist das vielleicht gar nicht mein eigener Antrieb, sondern ich denke durch die Gesellschaft, ich muss so aussehen. Wie schafft man es, um jetzt dieses ganze Thema nochmal zusammenzufassen, wie schafft man es, seine eigenen inneren Werte zu finden, damit man genau weiß, wonach man streben soll?
Mhm. Hui, das ist natürlich eine riesige Frage, ne? Ich würde sie verkürzt beantworten mit, es ist der Weg des sich selbst Kennenlernens. Ich versuche gleich auch noch darauf einzugehen, wie man sich selbst kennenlernt, aber man muss einfach Schritt für Schritt bemerken, wer man denn selbst ist, sein kann, sein möchte. Und es ist ja auch gar nicht so ein Gegensatz, wenn Ideale von außen kommen. Wir sind alle in komplexe Systeme eingebettet und wenn der Impuls, Muskeln aufzubauen, von außen kommt, ist das nicht per se schlecht, wenn ich von innen heraus damit resoniere, wenn ich es nicht nur für das Außen tue, sondern wenn ich diesen Impuls für mich und für mein Inneres nutzen kann. Und dementsprechend, es ist ganz schwer und eigentlich auch ganz einfach. Man muss sich selbst zuhören lernen. Man muss in seinen eigenen Körper reinfühlen können. Man muss in seinen eigenen Geist hereingucken können. Und dann darf man einfach schauen, was resoniert mit mir, was sorgt für positive Bewusstseinszustände und das dann mehren. Also ich denke, das ist schwierig, weil wie genau mache ich das? Wie lange dauert das? Warum kann ich das noch nicht? Leicht, weil im Prinzip ist es sehr nahe. Im Prinzip ist es jederzeit zugänglich. Aber es ist eher so, dass man wahrscheinlich erstmal viel beiseite räumen muss. Man muss diese innere Wahrheit wahrscheinlich gar nicht größer machen, denn die ist da, sondern man muss viel beiseite räumen. Und ich denke, da hilft es, sich in dem eigenen Körper auszukennen, genauso im eigenen Geist auszukennen. Klingt das vernünftig für dich?
Das klingt sehr vernünftig und ich finde diese Metapher mit dem Beiseiteräumen ganz gut, weil man muss Sachen beiseite räumen, also so würde ich es interpretieren, weil man heutzutage eben extrem stark abgelenkt ist, auch von außen. Ne? Also ich merke das ja an mir selbst. Ich werde irgendwie die ganze Zeit bombardiert mit irgendwelchen Eindrücken, egal ob das visuell ist oder irgendwelche haptischen Eindrücke. Und einer der Gründe, warum ich ja Podcasting so geil finde, ist, weil ich in der Zeit, in der wir jetzt sprechen, ich konzentriere mich zu 100% auf dieses Gespräch. Ja, das heißt, ich bin voll im Fokus und es gibt mir sehr, sehr viel, weil ich einfach nichts anderes machen kann. Weil wenn ich jetzt am Handy wäre oder irgendwas anderes machen würde, dann könnte ich dir ja gar nicht richtig zuhören. Dann wäre ich total abgelenkt und dann würde Mist bei rauskommen. Ne? Also ich zwinge mich jetzt hier quasi in diesen Zustand der 100%igen Aufmerksamkeit. Und ich merke bei mir selbst, es ist total schwierig, im Alltag in so einen Zustand zu kommen. Weil egal was ist, ich bin immer wie so eine Fliege. Ich bin total abgelenkt. Dann habe ich hier mal das Handy in der Hand, dann passiert da was. Und meine Frau, die regt sich tierisch auf, weil ich ihr nicht richtig zuhöre, weil ich irgendwie 10.000 Sachen gleichzeitig mache. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum viele Menschen das Problem haben, ihren eigenen Körper, ihren eigenen Geist kennenzulernen, weil sie so abgelenkt sind, oder?
Vollkommen, genau. Und dann kann man irgendwann nicht mehr trennen, was kommt denn von außen, was kommt denn von innen, welche Automatismen haben sich da eingeschlichen, ohne dass ich das bemerke. Und du hast jetzt sehr, sehr schön metaphorisch diesen Zustand beschrieben oder auch direkt erfahrungsbasiert. Wir wissen nun alle, die dir zugehört haben, was du meinst. Wir nennen es jetzt nochmal Flow, damit der geneigte Zuhörer, wenn er da weiter reintauchen möchte, das Thema nochmal ergründen kann. Weil das ist ja wirklich auch eine psychologische Theorie, nicht nur ein Gefühl der Flow-Zustand. Da gibt es ja bestimmte Bedingungen auch, die man nachschlagen kann. Und das ist super wichtig, diesen Monofokus zu haben, wie du sagst. Also auch für die mentale Gesundheit, weil das auch ein Moment ist, zum einen, wo ich nicht grübeln kann, zum anderen, wo ich mich auch sortieren kann, weil ich einen Monofokus habe und nicht so einen Scatter-Focus, wo ich komplett zerstreut bin und mental 100 Tabs offen habe. Der ein oder andere wird es kennen. So, wenn man mal in eure Browser guckt, dann sind da wahrscheinlich einige Fensterchen offen. Und das blockiert natürlich das System und der Monofokus räumt auf. Und das Unbewusste darf sich dann ausspinnen, während das Bewusste mit einem gewissen Task bedacht ist. Also kann ich absolut nachvollziehen, ist total wichtig, sich das zu suchen. Und in der Bubble von Menschen, die sich bereits mit der Entwicklung ihrer selbst befassen, mag das schon Common Knowledge sein, aber es ist auch einfach krachend unnatürlich, was wir hier erleben. Wir sind Affen, wir zwei. Wir sind Trockennasenprimaten, das lehrt uns jedes Biologiebuch. Wir sind Tiere, die gerade in ein Mikrofon sprechen. Und unser Körper ist seit 300.000 Jahren so angelegt, wie er jetzt hier sitzt. Ja, wir sind keine 300.000 Jahre alt, aber ich denke, man versteht, was ich sagen möchte. Und man kann sich jetzt einfach mal die Welt heute mit der damaligen Welt vor Augen halten und vergleichen und dann schauen, was wirkt denn auf das Monkey Brain heutzutage ein, was früher nicht da war und was können wir aus dieser Abstraktion lernen. Mit anderen Worten, Ablenkung und moderne Medien herunterfahren tut gut.
Ja, das war jetzt schon quasi so ein bisschen die Beantwortung meiner Frage. Hast du irgendwelche Expertentipps, um dieses Thema Fokus zu finden, damit man nicht 30.000 Tabs gleichzeitig auf hat? Also ich habe witzigerweise vorhin wirklich meinen Browser geöffnet auf dem Handy, da waren 56 Tabs offen. Und wenn ich das vergleiche mit meiner Frau, die ist so eine, wenn sie einen Tab öffnet, dann schließt sie ihn immer, nachdem sie ihn gebraucht hat. Und ich bewundere das sehr, ne? Oder wenn sie eine neue E-Mail kriegt, die sortiert die dann wirklich, wenn sie wichtig sind, in irgendwelche Ordner. und wenn sie unwichtig ist, löscht sie sie. Und ich bin so jemand, ich habe, wenn ich eine E-Mail habe, ich lese sie dann, beantworte die, und ich glaube, in meinem E-Mail-Postfach sind 374.000 E-Mails drin, die sind zwar alle gelesen und beantwortet, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, die zu löschen.
Ja, und dann mal als ungelesen markieren und dann wieder nicht. Ja, da gibt's einfach entweder oder. Naja, also auch Props an deine Frau, die hat das da scheinbar im Griff, die Ordnung, die digitale. Ja, wie schafft man das? Ne? Also ich möchte jetzt generell antworten, nie mit Druck, sondern immer mit Selbstfürsorge, sich nicht verrückt machen, sondern sich als Lernenden begreifen und als Prozess, tut immer gut, und dann halt einfach schauen, was dient mir und was nicht. Da sind wir wieder bei diesem Thema innere Resonanz. Wenn ich merke, dass das Handy mich die ganze Zeit anpingt und ich mit meinen E-Mails nicht klarkomme, dann lass dieses Gefühl zu, fühl dich durch und dann leite Schritte ein, um etwas zu ändern. Emotionen sind ja dafür da, um uns vom einen Bewusstseinszustand in den anderen zu geleiten, weil sie uns einen Ist-Zustand aufzeigen, aus dem wir einen Soll-Zustand ableiten können, und dann müssen wir nur noch in Anführungszeichen herausfinden, wie wir den Weg vom einen zum anderen schaffen. Deswegen mein sehr allgemeiner Experten-Tipp: erkenne dich selbst und handel dementsprechend. Gut, ich mach's nochmal ein bisschen konkreter. Sei nicht so viel in Social Media, sei kein Opfer des Infinity Scrolls, leg das Handy weg, mach den Flugmodus an, sei nicht für alle erreichbar und merke, was die moderne Welt mit uns machen möchte und ob das von außen kommt oder von innen.
Ja, an dieser Stelle zwei Tipps aus dem eigenen Gebrauch. Tipp Nummer 1, es gibt da so eine App, die nennt sich freedom.to, ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber auf jeden Fall ist es eine App, da kannst du quasi alle Apps, die du auf deinem Computer oder auf deinem Handy hast, separat mit einem entweder Timer versehen, dass du quasi diese Apps nur nutzen kannst in einem gewissen Zeitraum. Du kannst sie komplett blockieren, aber jetzt nicht nur so Billo-mäßig, so nach dem Motto, ja, ich kann das auch umgehen, sondern du kannst das wirklich so weit treiben, dass nur noch der Support von dieser App dir das wieder freischalten kann, ja. Und ich sag mal, wie groß ist die Hemmschwelle, dann einem Support von der App zu schreiben, dass er dich wieder freischaltet, ne? Also das ist schon wirklich Next Level. Oder man macht es halt auf die andere Tour. Ich habe zum Beispiel gemerkt, mir tut das gar nicht gut, wenn ich die LinkedIn-App auf meinem Handy habe, weil ich dann ganz oft an meinem Handy rumspiele. So völlig blöd. Und eigentlich, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, mache ich das ja, um irgendwas Produktives zu machen, zu arbeiten. Aber ich habe oft festgestellt, am Handy mache ich das gar nicht wirklich, sondern da bin ich einfach nur drauf. Also habe ich die App einfach vom Handy gelöscht und meine Bildschirmzeit irgendwie um 3/4 reduziert. Und wenn ich jetzt am Computer bin, dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt mache ich was. Aber wenn ich am Handy bin, dann lasse ich es einfach.
Wunderbare Aufgabentrennung. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Jawohl.
Ja, ne, wenn man es halt nicht lassen kann, dann muss man sich halt Mittel und Wege suchen. Und ich finde das auch gar nicht so wirklich verwerflich. Da wiederum auch so eine Analogie zum Sport. Bei uns ist es ja so, das Training findet ja in der Gruppe statt. Und durch die Gruppe hat man ja so einen gewissen Art von Gruppendruck. Und ganz viele Menschen, die zu uns zum Training kommen, berichten auch, einer der Gründe, warum sie bei uns trainieren, ist eben dieses Training in der Gruppe, ne? Weil man ist da einfach dann auch geneigt, da über seine Grenzen hinauszuwachsen. Oder wenn man sich für einen Kurs anmeldet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dann auch wirklich hingeht, ne? Also dementsprechend, wenn man feststellt, dass man es auf einen Weg nicht schafft, dann einfach mal drüber nachdenken, was könnte ich denn vielleicht tun, damit ich den Zustand doch erreiche, mit irgendwie ein bisschen anderen Rahmenumständen.
Mhm. Fabelhaft. An der Stelle möchte ich auch nochmal den Idealisten rauskehren. Das müssen wir gar nicht weiter vertiefen, aber das ist ja auch so die alte Streitfrage in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble versus der politisch ausgebrannten Bubble. Was ist denn das systemische große Problem und was kann ich denn alles ändern? Bin ich meines eigenen Glücks Schmied oder eben nicht? Und im Falle von Social Media ist es ja schon auch durchaus wert, mal einen kritischen Blick nicht nur auf sich selbst und sein suchtaffines Verhalten zu werfen, sondern warum struggelt da jeder mit? Warum strugglen da Leute mit, die Fokustrainer sind? Warum strugglen da Leute mit, die das entwickelt haben und die es besser wissen müssten? Vielleicht, weil es auf eine bestimmte Art und Weise designt ist, die nicht zwangsläufig so sein müsste, damit es funktioniert, sondern die so designt ist, dass sie eben unsere 300.000 Jahre alte Affenaufmerksamkeit kapert. Und wenn man das verstanden hat, kann man das kritisieren, dass das so ist, und man ist vielleicht auch ein bisschen nachgiebiger mit sich selbst, solche Hilfsmittelchen zu nutzen, wie du sie gerade angesprochen hast. Klammer zu, können wir gerne so stehen lassen.
Einer der Punkte, die ich auch total spannend finde und der auch, glaube ich, für dich zentral ist und von großer Relevanz, ist das Thema Overthinking und das mal auf Deutsch zu übersetzen, zu viel über etwas nachzudenken. Mhm. Ja, und ich merke das bei mir teilweise, dass ich da das ganz gut im Griff habe und bei mir ist es eher andersrum. Ich mache dann die Sachen einfach mal, merke, oh verdammte Axt, hättest du mal lieber mehr drüber nachgedacht als zu wenig und muss dann zurückrudern. Typisches Beispiel, wenn ich handwerklich irgendwas mache, also ich bin kein guter Handwerker, sondern ich bin eher so von der Schiene, ich improvisiere, wo es geht, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Fühl ich. Ne? Und ich mache das dann eher so, ja, ich nehme einen Nagel und einen Hammer und mache dann zwei in die Wand rein. Und wenn das Bild halt schief hängt, dann ziehe ich den einen wieder raus und mache ihn wieder ein bisschen höher rein. So, man hätte natürlich vorher eine Wasserwaage nehmen können, das messen können und so, ne? Aber das ist so mein Ding. Andere Leute machen es halt komplett anders. Mein Onkel zum Beispiel ist Schreiner gelernt. Der kommt dann immer an mit so einem Laser und misst und macht das total akkurat. Und es dauert 6 Stunden, um eine Lampe aufzuhängen. Die hängt dann perfekt. Mhm. Aber es dauert halt 6 Stunden. So, ne? Mhm. Also das ist das eine Extrem, bei mir ist es das andere Extrem. Wie schafft man es da, die Mitte zu finden? Was ist da deine Herangehensweise?
Ja, die gute alte Kosten-Nutzen-Frage verbunden mit der Frage, dient es mir oder leide ich darunter? Das ist wieder etwas, was man nicht ohne Selbstbeobachtung herausfinden kann. Das ist die gute und die schlechte Nachricht, weil, wie schon gesagt, diese Beobachtung ist für jeden vollkommen erreichbar und für jeden erfahrbar, auch wenn sie geübt werden muss, was dann die schlechtere Nachricht sein kann. Und die Frage ist, leide ich unter meinem Overthinking oder ist es hilfreich für mich? Mit anderen Worten, ist der Verstand mein Diener oder bin ich der Diener meines Verstandes? Das ist ein ganz eklatanter Unterschied. Kann ich diese hervorragende, spannende, interessante Stimme im Kopf anknipsen und nutzen, mit der paktieren und Großes erschaffen? Oder lasse ich mich von ihr zerreden, verwechsel sie mit mir selbst und werde absolut unglücklich darüber? Das wäre so die erste Teilantwort auf diese Frage. Ja,
ja, das mit dem Verstand ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich bin ja, wie gesagt, das Extrem von, ich denke manchmal zu wenig drüber nach, statt zu viel. Ich habe aber das Gefühl, dass zu viel drüber nachdenken häufig den Speed rausnimmt, besonders jetzt auch, wenn man mal so an das Unternehmertum denkt. Du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer und wir wären, glaube ich, auch nicht an dem Punkt, wenn wir zu viel über alles nachdenken würden, sondern ich glaube, wir sind beide, also ich sage das jetzt einfach mal so, du darfst gerne auch sagen, dass es bei dir nicht so ist, aber bei mir ist es so, ich teste auch ganz oft einfach Sachen aus und probiere, ohne jetzt 10.000 Mal drüber nachzudenken, ist das jetzt gut so? Ich nutze manchmal Schriftarten, die gar nicht CI-konform sind, einfach weil ich Lust drauf habe, ja, weil ich mir das rausnehme, ohne viel zu viel drüber nachzudenken.
Ja, das muss auf jeden Fall sein und man darf sich nicht hemmen lassen von diesem zu viel Gedenke oder eben zu wenig, sondern man muss halt schauen, hilft es mir, die Dinge jetzt durchzudenken und anzugehen? Oder verirre ich mich dann in verstandesmäßiger Aktivität, ohne jemals zu einem Handlungspunkt zu kommen, der ja letzten Endes den Unterschied macht? Das andere findet ja noch viel mehr nur in meinem Kopf statt. Kann ich also sehr gut nachvollziehen.
Auch hier kann man wieder die Brücke schlagen, ne? Wenn man sich jetzt den Körper anguckt. Wenn man zu wenig isst, ist es schlecht, weil dann verhungert man. Wenn man zu viel isst, ist es auch schlecht, weil dann kriegt man Probleme mit dem Herz und überhaupt, ja. Also irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und ich finde das total schön, dass wir es geschafft haben, in dieser Podcast-Folge so viele Analogien von äußerer Hülle als auch zu innerem Kern zu finden. Und das zeigt auch wiederum, dass der Körper einfach was ganz, ganz Tolles ist, was ganz, ganz Individuelles auch ist und man muss sich die Zeit nehmen, sowohl außen zu gucken, als auch innen zu gucken, weil das eine geht
absolut
nicht ohne das andere.
Gar keine Frage. Ich meine, alleine unsere Körperwahrnehmung findet ja im Innen statt. Wenn ich die Augen schließe, kann ich nun fühlen, wo mein rechter großer Zeh ist oder mein linker Unterarm. Das sind alles Dinge, die auch in meinem Bewusstsein und meinem Geist erscheinen. Und insofern kann ich nur weiter ein Plädoyer, wie auch du, dafür halten, sich das genau anzugucken. Und vielleicht sei noch gesagt, es ist gar nicht so zentral, sich das auf der Mikroebene anzuschauen, sprich, wie genau fühlt sich das an, was denke ich, welche Probleme habe ich jetzt, welche Situationen stören mich, sondern das Tolle ist, man kann die Psyche auch einfach ganz generell betrachten. Was ist denn überhaupt ein Gedanke? Warum denke ich denn überhaupt? Oder alleine feststellen, ich denke gerade, ich handle nicht, ich nehme nicht wahr. Warum habe ich denn überhaupt ein Ich-Gefühl? Die Frage wird für viele jetzt vielleicht recht spanisch klingen, aber das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns als Selbst und als Ich fühlen und dass wir eine Stimme im Kopf haben, mit der wir die ganze Zeit reden. Und es ist gar nicht so zentral, was diese Stimme sagt, sondern manchmal hilft es auch schon herauszufinden, ah, sie sagt etwas. Vielleicht sollte ich gerade sie einfach ausreden lassen, aber ohne dieses Gesagte in mein Handeln mit einzubeziehen. Und das ist das, was mich auch einfach antreibt, den Menschen diese Selbststeuerung, diese Bedienungsanleitung für den Kopf zu bieten, auch unabhängig von konkreten Themen. Genau.
Alan, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, dieser Austausch mit einem kleinen Blick in den Körper hinein. Ne? Also es ist, wie gesagt, sehr faszinierend und ein gut gemeinter Rat an jeden, der sich das anhört. Nehmt euch doch auch mal die Zeit, in der ihr ohne Ablenkung in euch hineinhört. Ja, gebt euch bitte da Mühe. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur zum Sport gehen, um die Muskeln zu stellen, sondern auch mal ne, die mentale Gesundheit trainieren und pflegen. Denn der Körper ist ein Zusammenspiel aus von innen und außen. Und nur wenn man da regelmäßig dran arbeitet, schafft man es auch, nachhaltig zufrieden und glücklich zu sein.
Ich unterschreibe es. Ich möchte demjenigen, der jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ach, Arbeiten, Mühe, davon habe ich genug, nur einladen zu tun oder was du gerade empfohlen hast, nämlich in sich hineinzugucken und dabei aber offen zu sein. Die schöne Nachricht ist vielleicht, du musst es nicht erklären können. Du musst gar nicht mal verstehen, was da in dir vorgeht, was du gerade fühlst, was du denkst, ob das gut oder schlecht ist. Du darfst es einfach nur beobachten, so als würdest du dir einen Film angucken. Und das ist vielleicht etwas, was den Menschen auch hilft, ne, nicht unbedingt die goldene Antwort dann in sich zu finden, sondern einfach nur zu schauen, ach ja, okay, das geht gerade in mir ab. Und dann mit diesem Wissen kann man, glaube ich, schon einige well-educated Schritte
sehr cool. Alan, wenn man dich jetzt erreichen möchte, weil der Zuhörer, die Zuhörerin neugierig geworden ist und sagt, hey, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen zum Thema mentale Gesundheit. Wie schafft man das am besten, dich an die Strippe zu bekommen?
Nebst den bereits offenen 1372 Tabs im Browser öffnet man dann nochmal einen weiteren. Den muss man dann auch nicht so alsbald schließen und tippt alan-herwig.de ein oder aber besucht mein LinkedIn-Profil. Beide Webpräsenzen sind liebevollst gepflegt, werden mit Inhalten versorgt und führen im Zweifel über einen kleinen digitalen schriftlichen Umweg auch direkt zu mir.
Das klingt fabelhaft. Natürlich verlinken wir alles auch in den Shownotes und dann findet man dich auf jeden Fall. Alan, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich hoffe, du hattest auch Freude und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, lieber Felix. Ich fand das ein sehr flüssiges und fröhliches Gespräch. Danke für die anregenden gesprächsleitenden Fragen und eine wunderbare Zeit.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix@littlethingsmatter.de. Ich freue mich drauf.